hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. In der heutigen Sendung setzen wir unsere Serie Forschungen zu Thüringer Kulturlandschaften fort. Und diesmal geht es um den Bergbau in Thüringen, ganz konkret um den Bergbau in der Orlasenke. Diese Orlasenke umfasst eine Fläche von rund 137 Quadratkilometern. Sie ist ein Gebirgsrandtal in Ostthüringen, das sich in West-Ost-Richtung von Unterwellenborn bis Triptis erstreckt. Verwaltungstechnisch gesehen gehört der größte Teil zum Saale-Orla-Kreis, lediglich ein kleiner Teil um Unterwellenborn gehört dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt an. Im Bereich der Orlasenke liegen neben Pößneck auch die Städte Neustadt, Orla, Triptis und Ranis sowie einige Dörfer. Nach Süden wird die Orlasenke durch das Thüringer Schiefergebirge abgegrenzt. Nach Norden geht sie in das Buntsandsteingebirge Saale-Elster-Platte über. Dabei steigt sie rund 100 bis 150 Meter an. Die westliche Begrenzung stellt das mittlere Saaletal bei Saalfeld dar. Im Osten läuft die Orlasenke im Gebiet Triptis aus. Der westliche Teil der Orlasenke ist aus Zechstein aufgebaut. Hinsichtlich Geologie, Geomorphologie, Bodenkunde und Pflanzenwelt unterscheidet sie sich sehr von den benachbarten Landschaftsabschnitten. Das geologisch recht markante Gebiet der Orlasenke entstand in der Zeit des Zechsteins. Unter den Zechsteinkalken liegen kulmische Schiefer und Grauwacken. Diese Fakten sollen als Einstieg dienen, bevor ich dann nach dem ersten Musiktitel in die Gesprächsrunde mit Professor Ilke Marschall, Maike Sach und Professor Hans-Heinrich Meyer einsteige. Dieses Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Radio Frei Stadtgespräch. Heute wollen wir uns im Stadtgespräch beschäftigen mit Thüringen als Bergbauland und ich habe mich dazu eingeladen in die Fachhochschule Erfurt, um im Gespräch mit Professor Ilke Marschall, mit Maike Sach und mit Professor Hans-Heinrich Meyer einige Fragen zum Bergbau in Thüringen zu erläutern. Zunächst einmal, Herr Professor Meyer, ist Thüringen ein historisches Bergbauland? Welche bergbaulichen Aktivitäten lassen sich nachweisen?
Thüringen, was vielleicht die wenigsten wissen, ist ein altes Bergbauland. Und zwar kann man sagen, dass der Bergbau schon nach archäologischen Befunden seit der Bronzezeit in Thüringen Eingang gefunden hat, dass aber im großen Stil dann eben in Thüringen seit dem Mittelalter Bergbau betrieben worden ist. Und das natürlich besonders in den Gebirgen wie dem Thüringer Wald, dem Harz und dem Thüringer Schiefergebirge. Und die Frage, was ist denn eigentlich in Thüringen abgebaut worden? Beispielsweise Eisen und Mangan, aber auch interessante und besonders wertvolle Erze wie Silber- oder Goldvorkommen sind in Thüringen abgebaut worden, wie zum Beispiel auch einige Ortsnamen erkennen lassen, wie Goldisthal oder Reichmannsdorf. Sehr bekannt ist die Eisenindustrie in der Region Schmalkalden oder beispielsweise auch in Suhl oder Ilmenau. Das sind Dinge, die im Grunde genommen dann im Mittelalter, in der frühen Neuzeit sich entwickelt haben. Wenn man dann mal den Bogen schlägt bis in die Fastgegenwart, dann kann man sagen, dass im 19. Jahrhundert beispielsweise in Ostthüringen, im sogenannten Meuselwitzer Revier, der Braunkohlenbergbau eine wichtige Rolle gespielt hat, bis in die Zeit der Wende um 1990. Und danach eben sind diese großen Braunkohletagebaue dann rekultiviert worden. Wenn man überlegt, was ist noch aus der Zeit des 20. Jahrhunderts, dann muss man natürlich unbedingt den Kalibergbau nennen, der einmal im Werra-Revier, also in Südthüringen zwischen Bad Salzung und Bad Hersfeld, umgegangen ist und das heißt heute noch umgeht. aber nur noch in einer einzigen Grube. Und im nordthüringischen Revier, eben um Bleicherode, Sondershausen und Bischofferode. Und ich muss natürlich auch noch nennen den Uranabbau in Ronneburg und um Ronneburg herum, der bis zur Wende umgegangen ist und der vor allen Dingen natürlich die Uranerze für den Bau der Atombombe bzw. für die Atomkraftwerke, die die Sowjetunion benötigte, abgebaut worden sind. Damit verbunden sind eben auch teilweise große Umweltschäden gewesen, die dann in den 90er Jahren, seit den 90er Jahren kultiviert und renaturiert werden mussten. Das hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Aber insgesamt kann man also sagen, dass der Bergbau in Thüringen und auch das Thüringer Land sehr stark geprägt hat und bis in die heutige Zeit eben auch die Hinterlassenschaften dieses Bergbaus noch erkennbar sind.
Herr Professor Meyer, was hat jetzt den Anlass gegeben, gerade die Orla-Senke aufzusuchen, um hier nach Relikten historischen Bergbaus zu suchen?
Ja, das Ganze hat seine Wurzeln im Grunde genommen wieder einmal in einem Forschungsprojekt, das wir etwa vor 10 Jahren durchgeführt haben. Das war das sogenannte Forschungsprojekt Ostthüringen, das wir im Auftrag der regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen durchgeführt haben. Und da ging es darum, dass wir die Kulturlandschaft dieses Raumes aufnehmen sollten, kartieren sollten. Und da war eben auch unter anderem der Bergbau, der historische Bergbau, ein wichtiges Thema. Und in dieser Zeit haben wir eben auch den Bereich der Orla-Senke als besonders kulturlandschaftsträchtig entdeckt. Wir haben damals eben auch sehr viele Geländebefahrungen gemacht, haben dort die Objekte, über die wir gleich noch näher reden werden, dann auch besucht. Und wir haben natürlich auch vorher schon sondiert in historischen Karten und urkundlichen Quellen und dadurch eben die Schwerpunkte des Bergbaus in Ostthüringen markieren können. Und dabei hat sich diese Orla-Senke als besonders wichtig erwiesen.
Somit ist die Orla-Senke eines der ältesten Bergbaugebiete in Thüringen, weil?
Weil dort nämlich unter anderem Kupfererze gewonnen werden konnten und das eben auch schon seit der Bronzezeit. Und was noch der Vorteil ist eigentlich dieser Region, die hat Erze, die in oberflächennaher Lage liegen und dementsprechend ohne große Tiefbaumaßnahmen, ohne tiefe Schächte, also fast schon durch Ankratzen der Oberfläche in kleinen Tagebauen abgebaut werden konnten. Also seit der Bronzezeit dann auch nachgewiesen, archäologische Befunde machen das deutlich.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Welche Relikte des Thüringer Bergbaus die Studierenden der Fachhochschule Erfurt bei ihren Studien in der Orla-Senke gefunden haben, das verrät uns nun Frau Professor Ilke Marschall.
Ja, also wir hatten im Wintersemester vor einem Jahr mit einer Studentengruppe von circa 8 Studierenden auch wieder die Gelegenheit, tiefer ranzuzoomen, näher ranzugehen. Und wir hatten eben einige Objekte vorgeschlagen, die uns bekannt waren, die eben noch nicht im Detail untersucht waren. Und ja, die Studierenden haben das auch ein bisschen dann so nach Interesse und Neigung ausgewählt. Und zu den Objekten, die dann genauer untersucht wurden, übrigens ja auch dann einsehbar dokumentiert auf dem Kulturlandschaftsportal Thüringen, also in dieser Karte auch einsehbar mit Informationen, waren, um es mal kurz aufzuzeigen, waren also zum Beispiel Pingen und Halden, also hier vor allem ein Pingenfeld, eine Pingenlandschaft, wo perlenkettenartig verschiedene Pingen aufgereiht sind in einem Waldstück in der Nähe von Goswitz beziehungsweise auch Bucher. Das sind spätmittelalterliche Schürfungen. Eine Pinge ist ja eine Aufschürfung letztendlich, also wo man eben mit einfachen handwerklichen Mitteln und Werkzeugen eben oberflächennah kleine Gruben aushebt, um eben dort den erwünschten Rohstoff zu gewinnen. In dem Fall war das Schwerspat, der dort abgebaut wurde. Barit. Und als Hinterlassenschaft aus diesem mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Abbau sind eben solche Mulden entstanden, die wenige Meter tief sind, wenige Meter Durchmesser haben und daneben natürlich Halden, wo das unbrauchbare Gestein oder auch die Erden aufgetürmt wurden. Also das ist zum Beispiel eines dieser Objekte, was wir untersucht haben, was auch zu den älteren Objekten gehört. Wenn ich noch fortfahren kann, dann gibt es eben auch andere, ganz andere Objekte anderer Art, also zum Beispiel das sogenannte Bethaus bei Konitz, was vor Ort auch als Venustempel bekannt ist, liegt auf der sogenannten Leoshalde. Auch das wurde untersucht. Das ist eine kleine Kapelle, eine kleine Bergmannskapelle, wo dann eben auch die Bergarbeiter, die in diesem Gebiet wertvolle Bodenschätze abgebaut haben, entsprechend dann eben auch zum Gebet dann sich niedergelassen haben. Also es ist eher ein Kulturdenkmal, Stück weit auch schon ein assoziatives Kulturlandschaftselement. Und das liegt zum Beispiel in der Gemeinde Unterwellenborn. Genauer Ursprung, Datum, Baudatum konnte gar nicht rausgefunden werden, ist aber im barocken Baustil errichtet. Und das war zum Beispiel auch ein sehr schönes Objekt. Dann gibt es natürlich auch große Objekte, die viel bekannter sein könnten, als sie es vielleicht sind. Wir waren auch mit der Studentengruppe unter Tage im Besucherbergwerk Karmsdorf. Eine unheimlich spannende Anlage, riesige unterirdische Hallen, die dort entstanden sind, weil man dort Eisen abgebaut hat für die spätere Eisenwerksgesellschaft Maximiliansbrücke, die dann bayerisch wurde. Bis zu 42 Meter Tiefe wurde dort Eisen abgebaut. Das sind gigantische Hallen, die dann auch in Kriegszeiten im Zweiten Weltkrieg für allerlei Zwecke genutzt wurden, könnte man näher darauf eingehen. Wir waren dort mit der Studentengruppe, es waren wirklich beeindruckende unterirdische Hallen von einem gigantischen Ausmaß und dieses kleine Museum, was dem angeschlossen ist, würde eigentlich in meinen Augen viel mehr Besucher verdienen, also unheimlich spannend, könnte viel bekannter sein, es könnte vielleicht auch noch ein bisschen besser in Wert gesetzt werden. Und das geht dann hin bis zu dem ja immer noch aktuellen Großtagebau Karmsdorf, wo auch heute noch Kalk und Gestein abgebaut wird. Da tut man sich vielleicht ein bisschen schwer, das als historisches Kulturlandschaftselement einzuschätzen, weil es letztendlich auch eine riesige Wunde in der Landschaft ist, die aber teilweise eben auch historischen Ursprungs ist. Ja, und auch Frau Sach, die hier neben mir sitzt, hatte ein ganz wunderbares Objekt, ein einzigartiges Objekt in ganz Thüringen. Das war der sogenannte Kalkofen bei Könitz. Ja, eine Landmarke, vielleicht wollen Sie hierzu auch gleich noch ein bisschen Näheres sagen. Sie haben es ja im Detail untersucht.
Ja, Maike, was ist ein Kalkofen? Was muss man sich vorstellen?
Das ist eigentlich eine Anlage, um Kalk zu brennen, also aus dem Gestein, Gestein abzubauen und daraus den Kalk zu gewinnen, den man für alles Mögliche auch heute noch braucht.
Und der in Thüringen wahrscheinlich nicht der einzige gewesen sein kann.
Ganz bestimmt nicht. Es gibt ziemlich viel Kalkstein in Thüringen, aber dieser Kalkofen ist halt noch erhalten und es gibt keinen zweiten bekannten Kalkofen, der in diesem Zustand noch erhalten ist in Thüringen, was ihn natürlich ganz besonders macht.
Vielleicht können Sie mal ein paar Bestandteile aufzählen. Wie muss man sich so einen Ofen vorstellen? Sicherlich nicht wie einen herkömmlichen Backofen oder Kachelofen.
Der besteht meistens aus einem Sockel, in dem der Kalk gebrannt wird. An diesem Ofen gibt es zwei Öffnungen, an dem der Kalk, der innen drin gebrannt worden ist, wieder herausgenommen wurde und dann abtransportiert ist. Also er wird tatsächlich oben in den großen Schacht hineingeschüttet, unten gebrannt und wieder herausgenommen und dann durch Wasserzufuhr weiterverarbeitet.
Dieser Ofen ist noch vollständig erhalten?
Ich habe nicht reingeguckt, aber davon gehe ich aus. Also man kann leider nicht hineingucken, aber der Kalkofen an sich von außen ist auch restauriert worden. Insofern, ja.
Gibt es Anzeichen dafür, wie lange der in Betrieb war?
Nur wenige Jahre. Ich habe in Akten aus dem thüringischen Staatsarchiv in Rudolstadt herausfinden können, dass er tatsächlich nie in den regulären Betrieb gegangen ist, weshalb er noch so gut erhalten ist. Es ist halt nur ein Probebetrieb gewesen, wenige Jahre nur.
Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 8888.
Im Im Stadtgespräch geht es heute um Forschungen zu Kulturlandschaften in Thüringen und wir beschäftigen uns mit dem Bergbau in der Orlasenke. Ich war zu Gast an der Fachhochschule in Erfurt bei Professor Ilke Marschall und Professor Hans-Heinrich Meyer, Experten auf diesem Gebiet. Und von Ihnen will ich natürlich nun wissen, warum hatte der Bergbau in der Orlasenke in Thüringen eine solche Bedeutung?
Das liegt an den geologischen Bedingungen. Und zwar liegt diese Orlasenke, Gegend von Saalfeld, ja unmittelbar am Rand des thüringischen Schiefergebirges. Und diese Lage ist besonders erzträchtig. Auf der einen Seite sind diese Mittelgebirge, wie der Harz oder der Thüringer Wald oder auch das Thüringer Schiefergebirge, durchzogen von Erzgängen und auch von uralten Gesteinen, die eben auch solche Erze in sich tragen. Und die sind im Rahmen der Gebirgsbildungen, die in Thüringen stattgefunden haben, also vor etwa 60 Millionen Jahren bis in die Zeit des Tertiärs, vor vielleicht 20 oder 10 Millionen Jahren. In dieser Zeit sind diese Gebirgskörper gehoben worden, aus großer Tiefe gehoben worden und das, was drüber lag, ist abgetragen worden und dann ist das Ganze in bergbaulich erreichbare Tiefen beziehungsweise bis an die Oberfläche gekommen. Das liegt einfach daran, dass zum Beispiel der Thüringer Wald und auch das Schiefergebirge besonders stark herausgehoben worden sind und da liegen diese Erze dann frei. Das andere ist, dass mit der Hebung des Thüringer Schiefergebirges und des Thüringer Waldes, die sind über 1000 Meter in die Höhe gehoben worden, sind natürlich heute nicht mehr so hoch, weil sie abgetragen worden sind, dass da die randlichen Schichten zum Thüringer Becken hin aufgebogen worden sind. Und dort kommen natürlich dann auch Schichten wie zum Beispiel der Kupferschiefer hoch, sodass man in der Orlasenke diesen Kupferschiefer dann auch in Oberflächennähe, unmittelbarer Oberflächennähe gewinnen konnte. Und das hat eben diesen Bergbau begünstigt, weil eben die bergbaulichen Aktivitäten in der Frühzeit und auch im Hochmittelalter zunächst keine Technik verfügbar hatten, die jetzt Schächte von größerer Tiefe zuließen. Denn was man braucht, um eben in die Tiefe zu gehen, mehrere Dekameter, 50, 100 Meter oder tiefer in die Erde zu gehen, sie brauchen eine ordentliche Belüftung, eine Bewetterung und sie brauchen natürlich vor allen Dingen eine Wasserlösung. Das heißt, sie müssen das Wasserproblem, das zufließende Wasser irgendwie beseitigen und das geht nur mit Technik, das geht mit Pumpensystemen. Und diese Pumpensysteme, man nennt das auch die sogenannte Wasserkunst, die sind angetrieben worden, wiederum durch Wasser. Das heißt Wasser, das an der Erdoberfläche große Treibräder in Bewegung gesetzt hat. Und diese Treibräder haben dann Pumpen bewegt und diese Pumpen haben dann dazu beigetragen, dass man also auch tiefer gehen konnte und dann eben im Berg, also auch 100 oder 200 Meter tief abbauen konnte. Das war die eine Sache und dann hat man natürlich auch noch hochkomplexe Wasserlösestollen entwickelt, die sozusagen horizontal im Berg dann bis zum nächsten Tal hingeführt und da ist das Wasser dann ausgeflossen. Also es war sehr, sehr viel Technik und das waren Vorreiter im technischen Sinne, die Bergbaugebiete und das gilt auch für Thüringen.
Herr Professor Meyer, nun müssen wir mal für die Hörer klarstellen, wer hatte denn überhaupt Interesse daran, in den Berg hineinzugehen, Erze herauszuholen? Der einfache Bauer oder Bürger hatte doch kaum Kenntnisse darüber, was da an Erzen, was da an wertvollen Gesteinen eigentlich liegt. Wer hat diese Forschung betrieben und wer hat dann auch dafür gesorgt, dass der Bergbau hier in Thüringen seinen Anfang genommen hat?
Ja, das ist sicherlich nicht der einfache Bauer gewesen, sondern es sind in Thüringen natürlich auch die vielen Herrschaften gewesen, die natürlich Interesse hatten, diese Erze zu nutzen. Die Erze, die ja am Ende dann, wenn daraus Metalle gemacht worden sind, auch ein ja, europaweites Handelsgut geworden sind. Insofern ist das in Thüringen auch besonders günstig, wenn man da eben über die Via Regia oder über spezielle Straßen, wie zum Beispiel die Kupferstraße, diese Rohstoffe weithin transportieren konnte. Das heißt, da kommt auch diese zentrale Lage Thüringens ganz gut zum Tragen. Insgesamt ist es aber so, dass eben spezielle Verbraucher auch da waren. Wenn ich so einmal daran denke, Es ist beispielsweise Kobalterz im Mittelalter sehr nachgefragt worden. Und das, ja, Mittelalter wäre etwas zu früh angesetzt, vor allen Dingen angesetzt worden nach der Erfindung des Porzellans, also nachdem 1709 der Herr Böttger das Porzellan entwickelt hatte. Und da diente dieses Kobaltblau, das ist eine Farbe, die aus Kobalterzen gewonnen wird, zur Bemalung von Porzellan. Und das ist zum Beispiel so ein Anlass, dass der Bergbau zugenommen hat. Dass der Eisenbergbau beispielsweise so eine Rolle gespielt hat, das ist einfach klar. Seit der Eisenzeit, vor allen Dingen seit der Laternenzeit und dann später natürlich auch im Mittelalter, ist Eisen ein so wichtiger Rohstoff geworden, dass im Grunde genommen da allein der Anlass schon reicht. Und die Leute, die dieses Erz dann gehandelt haben, die es verkauft haben, sind dadurch auch natürlich reich geworden. Vielleicht noch so ein Kuriosum am Rande. Die Goldgewinnung spielt in Thüringen natürlich auch eine große Rolle im thüringischen Schiefergebirge. Ich hatte vorhin schon mal die Orte Goldisthal, aber auch Reichendorf genannt. Und in dem Zusammenhang sind von Venedig her, so ist die Sage, die sogenannten Venezianer oder Venediger hier nach Thüringen gekommen. Und die bringt man mit den Goldsuchern in Verbindung. Die sind also in Nacht und Nebel sozusagen hier nach Thüringen gekommen und haben dann in den Waldgebieten nach möglichen Indikatoren für Gold, nach Spuren gesucht, um dann nach Venedig die Information zu bringen, dort findet man Gold oder auch Kobalt, ne? Das man eben dann teilweise für die Glasindustrie in Venedig verwendet hat. Venedig war im Mittelalter ja eine ganz bedeutende Handelsstadt und die haben diese Venezianer im Geheimauftrag nach Thüringen gebracht. Und da haben die Thüringer wenig von mitbekommen. Die haben nur diese oftmals auch kleinen Männchen, die natürlich dann leichter in die Schächte eindringen konnten, in Höhlensysteme, haben die dann nur wahrgenommen, meistens eben ziemlich verkappt und, wie gesagt, unscheinbar. Sicherlich sind die nicht in die Dörfer hineingekommen und da haben sich Sagen entzündet, die Venezianer-Sagen, die noch auf diese Eigenarten dann hinweisen. Ja, das ist auch der Ursprung der Gartenzwerg-Idee.
Wir machen weiter mit Musik und ich weiß nicht, ob Paul Kalkbrenner mit dem kleinen Bubu Zwerge oder kleine Menschen gemeint hat, die aus Venedig heimlich hier in Thüringer Bergen und Höhlen nach Schätzen geforscht haben. Bergbau in der Orlasenke ist das Thema unserer Sendung Stadtgespräch heute und ich möchte zum Schluss wissen, mit welchen Methoden sind die Studierenden vorgegangen, um Relikte des Bergbaus dort in der Orlasenke zu erforschen?
Ja, also wir sind nicht die ganze Orlasenke abgewandert, aber wir haben uns auch da immerhin einen ganzen Tag genommen, mit dem Kleinbus, den wir hier an der Hochschule haben, ins Gelände zu fahren und dann die verschiedenen Orte auch konkret abzulaufen. Also wir sind natürlich zu solchen Orten hingegangen wie den Pingen- und Haldenfeldern. Wir haben uns auch noch ein paar andere Objekte angeguckt, waren da zu Fuß unterwegs, haben uns dort einen Eindruck vor Ort verschafft, haben Fotos gemacht, hatten zum Beispiel auch eben diese Führung im Besucherbergwerk wahrgenommen. Und das in Kamsdorf. Und das sind natürlich also erstmal ganz wichtige Eindrücke. Die eigentliche Recherchearbeit und auch vielleicht die tieferen Methodenanwendungen, das überlassen wir dann wieder den Studierenden, die ja auch im Master sind und schon auch ein bisschen was können. Das heißt, je nach Objekt wurden eben auch sehr unterschiedliche Methoden, wenn man es so nennen möchte, angewandt. Frau Sach hat gerade schon darauf hingewiesen, im Fall ihres Objektes ist sie zum Beispiel ins Thüringer Staatsarchiv nach Rudolstadt, hat dort eben Originalakten eingesehen, was auch wichtig war, weil eben relativ wenig bekannt war, obwohl es eben ein, ja, Sie sagten es vorhin, ich glaube, es ist ein Kulturdenkmal, ihr Ofen, und es gab auch hier bei der Landesdenkmalpflege ein paar Unterlagen dazu. Also es ist ein technisches Denkmal, aber gar nicht so sehr viel. Das heißt, dann geht eben die Recherche los. Wie komme ich an Informationen zu meinem Objekt? Das ist natürlich ganz anders bei dem Objekt Pingen und Halden gewesen. Dort hatte die Studentin dann die Möglichkeit, historische Mestischblätter auszuwerten, hat zum Beispiel dann in ihrer kartografischen Aufarbeitung auch nachgesehen, in welchen Zeiten, in welchen topografischen Karten, Mestischblättern noch wie viele Pingen eingetragen sind. Da wurde zum Beispiel deutlich, dass sehr viele Pingen auch schon verschwunden sind, weil sie eben zugeschüttet wurden im Rahmen von Baumaßnahmen, vielleicht manchmal auch nur mit Erde und Müll verfüllt wurden. Das zeigt natürlich dann auch ein Stück weit die Gefahr oder die Gefährdung auch dieser Elemente. Und so hat eben jeder Student oder jede Studentin auch ihre eigenen Methoden gefunden. Zum Beispiel im Fall des erwähnten Bethauses der Bergmannskapelle hat die Studentin Frau Pervo war das zum Beispiel sehr ausführlich Kontakt auch mit dem Besitzer, das ist im privaten Besitz der Anlage gesucht, hat Gespräche geführt, telefoniert per E-Mail, also und so weiter eben versucht, Informationen zu bekommen. Also wir haben wie immer die Möglichkeit, dass wir einerseits Karten nutzen als Material, dass wir natürlich auch mit Hilfe von Luftbildern arbeiten, dass historische Urkunden, andere schriftliche Dokumente genutzt werden, dass vor allem aber auch die Kompetenz vor Ort genutzt wird, also dass man mit Ortskennern spricht, wie zum Beispiel bei der Führung im Besucherbergwerk. Das sind ja oft hochkompetente, ehrenamtlich engagierte Menschen, die sich ihr halbes Leben oder vielleicht sogar ihr ganzes Leben mit einem Objekt auch beschäftigt haben, unglaublich viel Wissen, aber es ist gar nicht unbedingt schriftlich dokumentiert. Daher ist eben auch hier wieder die, ja, vielleicht Oral History, wir hatten beim letzten Mal drüber gesprochen, über die Bedeutung von den lokalen Experten, dass man deren Wissen eben auch nutzt und entsprechend, ja, vielleicht manchmal auch hinterfragt, aber vor allem dann eben auch im Dialog mit den Ortskundigen aufarbeitet und dann eben über unser Kulturlandschaftsportal gegebenenfalls auch der Öffentlichkeit in größerem Umfang zur Verfügung stellt. Wobei natürlich dann auch wichtig ist, dass das rückgekoppelt wird, dass sich jetzt nicht irgendein Ortskundiger wiederfindet im Kulturlandschaftsportal mit einer Aussage, die er so gar nicht abgesegnet hat. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, das gehört auch zum methodischen Arbeiten dazu, dass man vertrauensvoll und verlässlich mit Informationen dann auch umgeht.
Frau Professor Marschall, haben Sie den Eindruck, dass die Bürger in der Orlasenke ganz bewusst mit diesem historischen Wissen um ihren Bergbau auch umgehen und den anwenden?
Also den Eindruck hatten wir nur bedingt, sicher auf jeden Fall im Besucherbergwerk in Kamsdorf. Da ist man hoch engagiert, da gibt es einen Förderkreis, glaube ich, nennt er sich von Freunden des Bergbaus, die eben hier sehr engagiert sind. Bei anderen Objekten, ich denke jetzt an Ihren Kalkofen zum Beispiel, Frau Sach, da hat man gar nicht den Eindruck, da ist ein verlottertes Schild, was man kaum noch lesen kann, technisches Denkmal. Das Denkmal selbst ist mit Graffiti besprüht, teilweise auch ja, zugewachsen, kaum erreichbar. Da ist es zwar eine Landmarke und vielleicht treffen sich da auch mal ein, zwei Leute, aber es ist im Moment zumindest, macht es nicht den Eindruck, als dass man sich vor Ort wirklich mit diesem Objekt identifiziert oder dass es da eine Gruppe von Menschen gibt, die vielleicht sich auch um die Pflege direkt kümmert. Und das wäre eben auch bei anderen Elementen so, zum Beispiel bei dem Pingen, da es ist ja immer so, es ist ja irgendwie so eine menschliche, würde ich schon sagen, Natureigenschaft, dass irgendwo, wenn da eine Mulde in der Landschaft ist oder ein Loch, dann wird da Müll reingeschüttet und das war genau in Göschwitz und Bucher auch, also diese historisch wertvollen Pingen, guckt rein, da liegt der Autoreifen drin und da wird irgendwie das genutzt, um irgendwie illegal Müll zu entsorgen. In dem Fall würde ich sagen, wird nicht bewusst damit umgegangen, aber es ist auch nicht erkennbar. Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen es dort. Es gibt da kein Schild, es gibt keine Information, keinen Hinweis, dass es sich hier um ein historisch wertvolles Pingen-Objekt handelt. Es sind halt einfach irgendwelche Mulden und da gehen die Menschen dann auch nicht unbedingt liebevoll mit um.
Also da ist Wissen verloren gegangen.
Ja, und vielleicht das Interesse nicht da oder auch gar noch nie. Ich meine, das ist im Mittelalter abgebaut worden. Wir erinnern, tut sich niemand, wenn das nicht in irgendeiner Form weitergegeben wird, dann ist das Wissen verloren.
Gibt es denn noch Namen von Flurstücken oder Geländebezeichnungen, die auf den Bergbau hinweisen?
Also es gibt zahlreiche Namen. Wir haben auch einige gefunden, auch konkrete Ortsschilder. Wir hatten auch eigentlich vor, dort die Eisenstraße zu recherchieren und die Kupferstraße. Wir sind da aber dann nicht tiefer im Objekt eingestiegen. Aber ich erinnere mich jetzt gerade an Ortsstraßenschild, wo Eisenstraße drauf stand oder zur Eisenstraße. Das sind natürlich auch ganz prominente Verkehrswege, die auf Zeugen dieser aktiven Bergbauaktivitäten in Thüringen sind. Und es gibt zahlreiche Flurnamen. Fallen dir gerade noch weitere Flurnamen ein, die in dem Zusammenhang vielleicht zu nennen wären? Also,
auch vielleicht so der Begriff der Schächte, nicht? Es gibt ja ganz, ganz viele Schächte dort, die oft nur noch eben als Flurname da sind. Oder auch natürlich noch als Loch, das dann irgendwie zugedeckt worden ist oder überdacht worden ist. Aber in vielen Fällen sind dann nur noch die Flurnamen, die daran erinnern.
Was kann der aufmerksame Wanderer heute noch in Thüringen an Relikten des alten Bergbaus finden?
Also was ist mir da besonders hängen geblieben sozusagen bei diesen ganzen Untersuchungen? Das einmal natürlich auch in der Orlasenke der Raubbau am Wald im Mittelalter. Der ist so umfangreich gewesen, dass große Teile des Thüringer Waldes oder auch des Thüringer Schiefergebirges, die umgrenzenden Wälder, völlig zerstört worden waren, weil man eben das Holz verwendet hat, beispielsweise für Holzkohle wieder für die Verhüttung. Und andererseits musste man natürlich auch die Stollen abstützen und dazu hat man natürlich auch das Grubenholz genommen. In der Folge eben, dass man die Landschaft um diese Bergbaugebiete herum sich ganz anders vorstellen muss, als es heute der Fall ist. Also von einem Thüringer Wald kann dann gar keine Rede sein, sondern es waren große, weite, waldleere Kuppen. Das kann man auch teilweise in den Flurnamen noch erkennen. Wenn da beispielsweise heißt große Blöße, dann waren die einfach ohne Wald. Das ist das eine, was mich besonders berührt hat, dass also dieser Bergbau auch mit großen Umweltschäden verbunden war. Das andere, woran ich mich jetzt im Rahmen eigentlich auch dieses Thüringen-Projektes, was wir gemacht haben, wir haben also den Bergbau für ganz Thüringen mal unter die Lupe genommen. Und da ist mir wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen, wie viele Besucher- und Schaubergwerke es in Thüringen gibt. Das wäre müßig, die alle aufzuzählen, aber vielleicht sind die einen oder anderen technischen Denkmäler und Museen Ihnen auch bekannt. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz so sagen, wo man überall etwas findet. Das geht im Nordharz, im Südharzbereich, also in Nordthüringen, bei Ihlfeld los, ein Kupferschieferbergwerk in Ilmenau, finden Sie eine ehemalige Spatgrube, die besucht werden kann. In Kamsdorf ist es eben das schon erwähnte Museum mit der dazugehörigen Grube. In Leesten das technische Denkmal historischer Schieferbergbau und dazu einen Schieferlehrpfad, also im thüringischen Schiefergebirge. Viele andere Orte im Thüringer Schiefergebirge, auch Leutenberg zum Beispiel und Schmiedefeld, beispielsweise. Und dann im Thüringer Wald, Trusetal, die haben alle Bergbaumuseen und Einrichtungen, wo man teilweise auch in den Berg hineinfahren kann. Wer sich stärker für die Kaliindustrie interessiert, der sollte sich das Erlebnisbergwerk in Merkers vormerken. Da kann man also bis zu 700 Meter Tiefe einfahren und hat dort eben unmittelbar das Erlebnis dieses trockenen weißen Goldes, was man sehen kann. Man braucht da keinen Mantel, selbst im Winter nicht, weil sie fast 30 Grad Wärme da unten haben, durch die Erdwärme bedingt. Da kann man die Kristallgrotte besuchen in Merkers. Sie können aber auch mit dem Fahrrad in Sondershausen in die Kaligrube einfahren. Es gibt also eigentlich auch sehr viel Erlebniswert in diesen Anlagen. Ja, mir fällt jetzt noch ein in Schmalkalden, das technische Denkmal Neue Hütte und eben auch das Goldmuseum in Teuern bei Steinach, das informiert über die hochinteressante Goldgewinnung in Thüringen. Einmal als Goldseife, Goldwaschen, das ist also im historischen Kontext dort mit der Goldpfanne, wie das alle auch kennen, aus den Goldrevieren in Alaska und in Kalifornien, da hat man Gold gewaschen, oder eben auch als Berggold, der ganze Raum um dieses Goldzentrum bei Steinach ist durchwühlt und diese vielen Wühlgruben, diese Pingen, die es dort gibt, die kann man heute noch im Gelände nachvollziehen.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.